Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Somit herzlich willkommen im allerneuesten Knochenjob-Podcast-Format. Wir sind wieder zurück auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann, meiner Wenigkeit, und meinem Kompagnon Dennis Jakobs.
Moin moin.
Wir sind gefragt worden, ob wir nicht alle Tassen im Schrank haben, unseren Podcast so kontrovers zu benennen, Make Osteopathy Great Again. Ich habe mir aber gedacht, es wäre besser, so ein bisschen positiv damit zu kommen, anstelle immer so dieses Negative hervorzuholen. Genug Verrückte, genug Negativität gibt es genug in der Welt und wir wollen die Osteopathie wieder nach vorne bringen. Wir wollen einen Teil dazu beitragen. Und was ich auch nochmal festhalten muss, ist, wir sind keine Kraniohasser. Nicht wahr, Dennis? Bist du einer?
Nein, ich bin kein Hasser.
Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, wir sind keine Kraniohasser.
Das macht ja, das, was man liebt, das neckt man ganz gerne und es
Richtig.
Ist ein easy Target, um Memes zu basteln und um witzige Sachen auszuprobieren und es ist halt, ja, wissenschaftlich nicht richtig greifbar und von daher sehr angreifbar für allerlei Kritik und da diesen Zug reiten wir definitiv.
Auf jeden Fall. Es ist so ein typisches Beispiel für mich. Ich wünsche mir, dass das irgendwie funktioniert, bin mir aber nicht sicher, ob es funktioniert und ob das halt so stimmt. So, ich weiß nicht, ob du auch so ein paar Sachen so irgendwie kennst, zum Beispiel Bigfoot. Ich würde mir wünschen, dass es Bigfoot gibt, den Sasquatch oder auch den Yeti von mir aus. Das fände ich so richtig cool, wenn es das gäbe. Aber ja, ich bewahre mir da eine gewisse nüchterne Skepsis. Und gut, es ist vielleicht auch jetzt irgendwie völlig falsch, Kranio auf die Stufe mit Bigfoot zu heben. So, das ist definitiv auch drüber. Aber ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Was der wohl für ein PRM hätte, Bigfoot. Wer weiß das schon.
Naja.
Da könnte man auf jeden Fall gut.
Da würde sogar ich den spüren können, glaube ich.
Gut machen, um das Kranium zu behandeln. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Genau, ja. Und Vorsicht bei intraoralen Techniken bei ihm.
Ja. Ja. Ja, diese Themen, die man sich alle wünschen würde, dass sie vielleicht noch existieren, das Christkind und sprechende Pinguine am Nordpol und sowas alles. Es ist so zauberhaft, dass du sowas überhaupt noch auf der Palette hast. Das habe ich alles schon längst über Bord geworfen und gehe völlig desillusioniert wie im Matrix-Film durch die Gegend und sage mir, ach krass, okay, das klappt nicht mehr. Ah, okay, ihr habt so gewählt. Ah, okay, jetzt ist das das neue Gesetz, kein Problem. Dann machen wir es halt so rum. Wir hatten letzte Woche noch mal kurz angeteasert, dass die Krankenversicherung bzw. die Beihilfe jetzt Heilpraktikerleistungen streicht in Schleswig-Holstein. Es werden immer härtere Zeiten. Wir müssen zusehen, dass wir vorwärts kommen und unsere Kühe vom Eis kriegen sozusagen, damit der Bigfoot die nicht alle einsammelt. Ich werde einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten zur transkontinentalen Verständigung der Osteopathie und werde ins Mutterland der Osteopathie reisen. Wenn diese Folge jetzt erscheint, werde ich schon in dem Swing State North Carolina verweilen, der sich für Rot entschieden hat bei der Präsidentenwahl und dort mit der Hockey-Damen-Nationalmannschaft ein Trainingscamp über 14 Tage abhalten in dem schönen Städtchen Charlotte, was mir schon mehrfach als nett und bereisenswert angepriesen wurde. Ich kenne es persönlich noch nicht und das macht mir am meisten Spaß an diesem ganzen Trip, dass ich diese Region kennenlerne, die ich noch gar nicht so kenne und werde dann Luftlinie auch gar nicht so ganz weit von Washington DC und dem White House verweilen. Ich bin mal gespannt, was so geplant ist, ob es vielleicht sogar einen Trip mal dahin gibt oder ob ich marodierende Demokraten auf den Straßen abwehren muss oder was da alles so passieren wird.
Ja.
Auf jeden Fall ein spannender Trip. Wir sind als Hintergrund dazu, das finde ich selber ganz interessant, wir sind eingeladen worden vom amerikanischen Olympischen Komitee. Los Angeles wird in 4 Jahren die nächsten Olympischen Spiele austragen und es ist Tradition, dass das Gastgeberland richtig Gas gibt in die nationale Sportförderung. Amerika ist sowieso das Nonplusultra auf der ganzen Welt, was Infrastruktur und Trainingstherapien und Voraussetzungen für Athleten angeht. Deswegen sind die ja auch immer on top des Medaillenspiegels am Ende der Spiele. Und so kam es jetzt, dass das Olympische Komitee Amerikas uns und unseren Tross eingeladen hat und wir werden da mit 35 Leuten für Umme hinfliegen und in den Hotels verweilen und dort alles Mögliche gestellt bekommen. Einzige Auflage ist, dass wir 2 Testländerspiele gegen die amerikanische Frauennationalmannschaft angehen werden und das ist, glaube ich, ein Deal, den man ganz gut mal eingehen kann und wir werden sehen, ob es den Amerikanerinnen hinten raus hilft, in 4 Jahren etwas weiterzukommen als in diesem Jahr.
Sehr gut. Ich würde beinahe sagen, ich bin neidisch, aber ich gönne dir das auf jeden Fall. Richtig cooler Trip. Man kann von diesem Land halten, was man mag, aber es ist unheimlich faszinierend. Und gerade die Ecke kenne ich auch noch nicht. Washington ist definitiv eine Reise wert. Viele coole Museen, die man sich da reinziehen kann. Und wenn du es mit einer Lumber Roll nach entweder auf Fox News oder auf CNN schaffen würdest, klopfe ich ja auch nochmal richtig auf
die Okay, Schulter. Challenge accepted.
Steht nicht in derselben Liga für mich wie NDR, aber trotzdem ziemlich cool.
Ja. Vielleicht kriege ich irgendeine Disneyland-Figur, die sich zufällig dahin verirrt hat, mal auf meinen Tisch gezogen und knacke damit
auch nicht schlecht ein. Ja, oder das, ne? Den POTUS oder irgendwelche Politiker da vielleicht, Oval Office und das unter deine Hände kriegst, wäre auch nicht so schlecht. Okay, wir hatten das Thema Kranio angesprochen, dass das immer wieder für Kontroverse sorgt und das habe ich mir zum Anlass genommen, nochmal zu gucken, dass wir den Kopf in der Osteopathie traditionell ja immer so gerne als Kraniodomäne sehen. Das heißt, wir denken immer dran, wir wollen das mit dem kraniosakralen Rhythmus behandeln oder mit BLT-Techniken oder mit all diesen schönen Sachen, die es gibt, dass der Kopf aber auch irgendwie Teil des sämtlichen restlichen Bewegungsapparates ist und auch anderen Behandlungsansätzen zugänglich ist. Das wird aus meiner Sicht echt gerne unterschlagen. Was ich schade finde, da es halt unheimlich vieles zu machen und zu arbeiten gibt, auch mit völlig anderen Herangehensweisen als dem Kranio. Und die Anatomie des Kopfes ist besonders, weil es halt einfach ein relativ festes Konstrukt ist. Aber auch innerhalb dieses festen Konstruktes haben wir so einiges, was man sich da halt schön vorknüpfen kann. Und Kopfsymptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, aber auch Schwindel, teilweise Nystagmus, diverse andere Sachen sind echt zugänglich für andere Sachen und ich freue mich beinahe. Einerseits schrecke ich so ein bisschen zurück, ich finde Kopfschmerzen ein sehr komplexes Gebiet, habe aber recht viele Patienten mit Kopfschmerzen und freue mich immer. Ich finde das immer sehr spannend, mich dem zu widmen. Egal, ob ich dann jetzt irgendwann letztendlich mit Sutherland-Techniken arbeite oder ob ich mit Thrust-Techniken da halt irgendwie arbeite, das ist eine sehr große Spannweite an Techniken und Herangehensweisen, die wir da haben. Und das ist immer wieder eine schöne, interessante Herausforderung.
Ja, ich finde auch die Klientel der Migräne- und Kopfschmerzpatienten sind meistens extrem dankbar, weil es dann nochmal mit der osteopathischen Behandlung einen weiteren Ansatz gibt, dem Herr zu werden. Meistens sind die Kopfschmerzpatientinnen und Patienten ja schon bei Pontius und Pilatus gewesen, haben schon Schädel-MRTs bekommen, sind auf diverse Medikamente eingestellt worden, haben Achtsamkeitstraining gemacht, versuchen zu meditieren, versuchen Physiotherapie zu machen, Sport zu machen, Gymnastik zu machen. Alles gut und schön und alles seine Daseinsberechtigung und dem einen hilft das und der anderen hilft dies, aber ähnlich wie im Bewegungsapparat bin ich der Meinung, dass es manchmal einfach hilft, mit passiven, also sprich externen Händen den Weg für Nervenbahnen und Strukturen zum Beispiel entlang der Schläfen oder der Stirn einfach frei zu arbeiten, um dem Nerv wieder die Möglichkeit zu geben, adäquat dahin zu rutschen, wo er denn hin möchte bei irgendeiner Bewegung. Und das ist dann häufig nochmal ein Schlüssel, der relativ manual direkt im Schmerzgebiet zu finden ist. Und ich führe da keine Statistik, aber ich bin ganz happy mit meinem Outcome, wie ich die Migräne- und Kopfschmerzpatienten einigermaßen hinbekomme wieder. Zumindest, dass es dann erstmal wieder für ein halbes Jahr bedeutend ruhiger ist. Also die, was ich ganz gut hinbekomme, sind ist so die Rhythmizität der oder die Frequenz der auftretenden Migräneattacken etwas zu reduzieren. Ich gehe immer davon aus, dass das multifaktoriell ist und demnach auch einen körperlichen, faszialen Anteil hat. Und wenn man den einigermaßen frei hält, dann haben die Menschen schon häufig sehr viel Entlastung.
Genau, gutes Beispiel dafür, dass wir nicht immer alles irgendwie wegkriegen, aber dass wir halt Schmerz immer differenziert betrachten sollten. Die Frequenz, die Häufigkeit, die Fragilität oder Vulnerabilität, wie schnell wird so ein Migräne Kopfschmerz ausgelöst oder Kopfschmerz insgesamt ausgelöst und so. Das finde ich immer ganz wichtig, dass es sich immer lohnt, da hinzuschauen. Und manchmal ist das auch so ein Ding aus Patientenperspektive, die finden es, sind nicht so ganz zufrieden, so, weil sie immer noch Schmerzen haben. Aber wenn man dann nochmal so zurückguckt und reflektiert, der Schmerz ist vielleicht seltener geworden, weniger geworden, die Intensität ist weniger geworden, da lohnt es sich manchmal nochmal darauf zu gucken und zu sagen, okay, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Andererseits ist ja meine Perspektive, Patient ist King. So, die Wahrnehmung des Patienten steht halt über unserer Wahrnehmung und dass man sich das nicht zu sehr schön reden sollte als Praktizierender.
Absolut richtig. Schön ist auch an der Gesichtsbehandlung, dass man eigentlich ein ganz gutes Arsenal an Hausaufgaben mitgeben kann, weil man als Patient und Mensch sich selber mit beiden Händen sehr gut im Gesicht behandeln kann. Und da auch viele Landmarks sind, die die Menschen gut ertasten und erfüllen können und mit einer gewissen Routine, zum Beispiel jetzt beim Thema Kiefergelenk, sich die großen Kiefermuskeln selber behandeln können und dadurch vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass die Spannung insgesamt oder die Elastizität mehr wird, die Spannung weniger wird und dergleichen. Da sind die Menschen meistens immer relativ aufgeschlossen.
Sehr gut. Wo du das Thema so Faszienstrukturen im Gesicht angesprochen hast, würde ich eigentlich mal gleich zu einem Prep sagen.
Alright.
Was hältst du davon?
Lange nicht mehr gehört, Junge.
Schieß los. Lange nicht mehr. Zeit für den Prep-Saal. Und zwar gibt es da so eine Struktur, die ich wirklich immer hervorhebe. Und da hatte ich jetzt zuletzt auch nochmal einen Unterricht, den ich gegeben hatte, hervorgehoben. Und zwar das SMAS. Ich würde mir wünschen, es würde SMASH, Smash heißen oder SAMS, SAMS, aber SMAS, das superficiale muskuloaponeurotische System des Kopfes oder des Gesichtes, könnte man sagen. Also, das bedeutet superficiale Faszie, aber auch Muskulatur, und zwar häufig die mimische Muskulatur und auch noch so die Aponeurose, die wir haben, nämlich die Gallia aponeurotica oder Gallia capitis, die Kopfschwarte.
Schönes Ding.
So heißt. Das ist etwas, eine ziemlich besondere Struktur und dieses neue Wort, diese Wortschöpfung SMAS ist jetzt nichts, was sich irgendwelche Osteopathen so ausgedacht haben, sondern das ist halt relativ gut in der Forschung, in der Anatomie und auch in der Klinik, in der Praxis halt bekannt. Unter anderem bei dem Facelift auch. Ja, wenn man sich die Gesichtsmuskulatur straffen lassen möchte, gibt es ja so einen kleinen Schnitt am Haaransatz. Thema Haaransatz ist so ein variables Ding, gerade unter Männern. Und dann wird da einmal kräftig dran gezogen, sodass man da dann halt einfach ein geliftetes Gesicht
hat. Wie dem Yeti.
Hat. Deswegen ist das halt...
Wie beim Yeti, sorry. Der Yeti hat halt ein paar mehr Haare, da kannst du ein bisschen mehr ziehen, ja.
Da kannst du ein bisschen mehr ziehen, ja. Vielleicht von dem könnte man sich auch noch ein paar transplantieren lassen. Da hast du wahrscheinlich länger was von, ja. Und das hat unter anderem da halt beim Facelift in der Schönheitschirurgie eine Bedeutung, aber halt auch bei uns, in unserem Metier und das, wie ich finde, im großen Stil. Also dieses superficiale System, wenn wir uns das mal angucken, wir als Menschen brauchen das, um unsere Mimik auch darstellen zu können, dass halt die mimische Muskulatur im Gesicht mit der superficialen Faszie eigentlich eins ist oder halt sowas von verwachsen ist, dass man das eigentlich gar nicht trennen kann. Ja? Wir brauchen das zur Kommunikation. Wir müssen halt unsere Mimik ausstrahlen können, unserem Gegenüber zeigen können, bei allen möglichen, ja, zur Empathie, zur Kommunikation, um Emotionen zeigen zu können, um die sichtbar machen zu können und so weiter. Und das gibt es bei uns ja eigentlich nur noch im Gesicht. So Gesicht und Platysma, ne, diese schöne Kragenechse, die man so machen kann, wenn man die Mundwinkel nach unten zieht. Das ist da noch ganz interessant. Und teilweise gibt es das noch so im Bereich des Palmaris Longus, also auf der Handfläche, dass das so gespannt wird. Oder manche Menschen haben das noch im Bereich vom Bauch zum Beispiel oder am Rücken, auch ganz selten. So. Interessant, und jetzt wird es klinisch relevant, ist es, dass dieses fasziale System oder muskuloaponeurotische System im Kopfbereich auch verbunden ist, und zwar mit dem propriozeptiven Nackenfeld, also insbesondere so dieser Suboccipitalmuskulatur. Das Behandlungsgebiet für uns, wenn es an den Occiput Atlas Axis Release geht. Na, schön Hände drunter legen und reindrücken und dann abwarten oder ziehen oder was auch immer man dann so macht. Das ist nämlich einer der Gründe, warum halt Dysfunktion in dem Bereich, also hochzervikal oder halt in der Schädelbasis, zu Problemen führen können, wie Kopfschmerzen. Das zieht durchaus häufig wirklich über diese Galea Poneurotica über den Kopf rüber. So ziehender Kopfschmerz, der macht nicht Stopp am Nacken, sondern zieht auch wirklich so rüber. Und das ist ein Ding, wo wir uns aus meiner Sicht relativ viel durch die Lappen gehen, was Kopfschmerzen angeht, wenn wir nicht da lokal faszial behandeln. Mhm. Ja, wenn wir dafür sorgen, dass Verschieblichkeit in dieser Kopfschwarte wieder möglich ist, ja, wenn man halt die Augenbrauen hochzieht oder die Ohren so wackeln lässt, das ist dieses superficiale System. Ja. Und da kann man mit FDM-Techniken arbeiten, mit Triggerbändern, das lohnt sich aus meiner Sicht am meisten. Man kann aber auch anderweitig gucken, dass man diese Faszie, diese Verdichtung, Verklebung, wie auch immer man das nennen möchte, löst. Ne? Mhm. Da haben wir dann ja direkte Techniken, indirekte Techniken, und das ist wirklich, wirklich sehr gut und sehr wichtig, wie ich finde.
Der gute alte Pömpel kommt mir da wieder in den Sinn. Also das Problem ist ja, und deswegen wird es wahrscheinlich auch relativ selten behandelt, man kann da kaum was abziehen. Also wenn ich eine Kipplerfalte hinten an der LWS mache, dann kriege ich, wenn es gut läuft, eine ziemlich dicke Schwarte zwischen die Hände und habe einen guten Zug. Wenn ich eine relativ rigide, feste Hautschicht auf der Stirn lösen will, dann quietscht man quasi mit den Daumen und hat manchmal das Gefühl, da passiert gar nicht so wenig. Aber proportional passiert bedeutend viel mehr, weil auch gar nicht so viel ins Leere geht. Also von daher ist es ganz wichtig, da mal ranzugehen. Und gerade speziell Galea aponeurotica macht Sinn bei den glatzköpfigen Männern, wo man sonst überhaupt gar keinen Zugriff kriegt. Und da gibt es ja diesen therapeutischen Toilettenpömpel, den hatten wir auch schon mal in ein, zwei Folgen besprochen, der quasi eine Sauglockenfunktion, sprich eine Schröpffunktion verinnerlicht. Und jetzt habe ich noch nie jemanden gesehen, der kleine Schröpfgläser an der Stirn hatte. Ich will aber nicht ausschließen, dass es sowas gibt.
Doch, klar.
Klar, deine beiden Teufelshörner könnten da vielleicht herstammen. Aber also wie gehst du dran, Triggerbänder, klar? Also du gehst mit dem Daumen und ziehst Linien entlang dieser Strukturen, die entweder vom Patienten angezeigt werden oder wo du das Gefühl hast, hier bedarf es ein bisschen was. Ich mag es ganz gerne, dass ich quasi dass ich mit meinen Fingern ansetze und zwischen Finger und Daumen versuche, mir eine Falte zu erarbeiten und schiebe die dann wie so eine Bugwelle von rechts nach links, von oben nach unten, da wo ich gerade hin möchte. Ansonsten gehe ich auch gerne mal mit einem Doppelfinger auf eine zu mobilisierende Stelle, versuche mir die Haut quasi zu eigen zu machen und reibe, rubbel hin und her, um quasi die Tischdecke unter der Haut ein bisschen in alle Richtungen dreidimensional zu lösen.
Ja, sehr gut. Und bei so einer Technik, das wäre dann ja wieder eine direkte, intensivere Technik, kann man auch, wenn man damit vielleicht besser arbeiten kann, dann ja auch vielleicht indirekt machen, dass ich mir diese Verdichtungsstelle nehme und in die freie Richtung schiebe und abwarte und hinterher gucke, hat das was gebracht oder nicht gebracht. Ja.
Wo die Leute das intuitiv machen, um das nochmal zu Ende zu bringen, ist, wenn man so ein bisschen Kopfschmerzen hat und sich selber mit den Fingern auf die Schläfen fasst und so ein bisschen kreisende Bewegungen macht. Das ist so ein Bild, ja. Das kennt jeder schon seit seiner Kindheit. Das entspannt und das tut gut und das löst auf jeden Fall die Strukturen davor.
Genau. Die Leute machen automatisch häufig schon das Richtige, wenn sie sich da halt einfach hinfassen, wo sie Schmerzen oder Missempfindungen haben. Ja. Möglichkeit, wenn man Haare hat, könnte halt auch sein, dran zu ziehen. Ne? Der Haarzug hattest du vorhin auch schon mal angesprochen. Da kriegt man halt so einen Zug auf diese Faszie, ne? Dass man halt vielleicht das ein bisschen hochzieht oder abzieht oder so. Ist ja auch nicht umsonst so. Beliebte Friseure machen das ja durchaus auch mal, an den Haaren zu ziehen, wenn auch so ein bisschen Wellness da inklusive drin ist. Das könnte halt auch eine Option sein, ne? Wenn man da halt irgendwie versucht, einen Zug aufzubauen und für Elastizität sorgen möchte in dem Bereich.
Mache ich super gerne. Gerade an den Seiten, wo der Musculus temporalis auch verortet ist, tut den Leuten am Anfang echt weh und sie finden es weird, aber dann löst es sich und dann finden sie es meistens richtig cool.
Ja, genau. Und es ist auch so, als Behandler den Kopf so ein bisschen durchzuwuscheln, es gibt anstrengendere Sachen auf jeden Fall. Interessant finde ich, dass dieses am Haar ziehen und an den Haaren ziehen, an den Regionen, wo es notwendig ist, halt mit Bewegungen zu verknüpfen. Also die sollen dann halt Augenbrauen hochziehen, runterziehen, mimische den Kiefer verziehen oder versuchen mit den Ohren zu wackeln oder Mund auf und zuzumachen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, ja, genauso wie beim Schröpfen. Einfach nur Schröpfgläser aufzusetzen und abzuwarten, halte ich für ungenügend häufig. Wir kombinieren das gerne mit Bewegung, um da halt einfach mehr Bewegung, mehr Elastizität zu fördern, Verschieblichkeit in den Faszienschichten oder was auch immer dort passiert, das zu erleichtern.
Und gleichermaßen, vielleicht willst du jetzt gleich drauf kommen, ist die gute alte Ohrzugtechnik, die da in der Nähe auch ist.
Ah ja,
also du kannst an den Ohren ziehen und die in alle Himmelsrichtungen bewegen. Da hat der liebe Gott schon einen Haltegriff für uns festgesetzt und das hat definitiv, das kann man gut bei sich selber auch ausprobieren, wenn man die Ohren quasi nach hinten zieht oder nach oben zieht oder nach unten zieht, spürt man, dass die ganze Decke entlang des Gesichtes damit beeinflusst wird. Obacht aber, ist mir schon mal passiert, bei Patienten oder Patientinnen, die angelegte Ohren haben, operativ. Das wird häufig mit so einem Band hinten befestigt, dass die Ohren nicht so abstehen, segelohrmäßig. Und wenn man da dann dran zieht, kann das auch schon mal kaputt gehen. Das ist mir zum Glück noch nicht kaputt gegangen, aber ich habe schon mal böse Ärger bekommen, als ich ungefragt an irgendwelchen Ohren gezogen habe und die sagten, mach da keine Scheiße, sonst musst du die Schönheits-OP nochmal neu bezahlen. Naja. Mhm. Und was manchmal auch passiert,
dann gibt's nämlich,
wenn du an den Ohrläppchen ziehst, gerade nach Kaudal und vielleicht so einen leichten Thrust mit reinbringst, dass du tatsächlich einen Knacken erzeugen kannst, was entweder in der Ohrmuschel in dem Knorpel geschieht oder aber auch vielleicht in der Verbindung zum Kopf.
Ganz wichtige Sache, auch eine völlig unterschätzte Technik oder halt, wie ich häufig erlebe, eine ziemlich unbekannte Technik, das Ohr wegzuziehen und dann auch mit einem Impuls. Und leider braucht man da halt einen kräftigen Zug und auch oft einen knackigen Impuls und dann knackt das. Oft so laut, dass du es von außen auch hörst und die Patienten das halt eben auch hören, also krass laut hören. So, ne? Ist so ein bisschen bei ein paar Patienten von mir, ist das ein Running Gag, teilweise auch schon durch die Familie durchgehend. Ich hatte eine, die ich längere Zeit behandelt hatte, nicht so richtig erfolgreich, mit Schwindelproblematik. Und dann habe ich halt irgendwann diese Technik ausgepackt und dran gezogen und das war echt, die dachte, Alter, ist der Typ jetzt wirklich bescheuert oder was? Und das kann ja auch wehtun. Die Ohren tun durchaus nach so einer Technik auch mal ein paar Tage lang weh, ne? Aber dann war der Schwindel vorbei. Das Thema war gegessen, was vorher echt lange echtes Problem war. Hat einen guten Einfluss drauf. Und dann, weil ich auch andere Leute aus der Familie behandle, wird das so ein Running Gag. Aber ich glaube, weil jetzt zum Beispiel jemand aus der Familie von dort auch irgendwie Schwindel hatte, ganz andere Art von Schwindel, meint die doch, wenn es noch schlimmer wird, dann gehe ich auch zu dem Typen und lass mir da auch mal am Ohr ziehen.
Ja, sowas kenne ich auch.
Ja. Und dann, genau. Das ist eine unterschätzte Technik, ja, und dieses Knacken, ich habe auch mal Leute gesehen, die so ein Recoil dran machen, denke ich mir auch, Recoil, kann man geteilter Meinung zu sein, bei dieser Technik darf man aus meiner Sicht auch geteilter Meinung zu sein, aber insbesondere, wenn es um so Sachen geht wie Druck auf den Ohren haben oder so ein taubes oder so ein dumpfes Hörgefühl zu haben oder als ob da ein Fremdkörper drin steckt, da ist das ziemlich gut. So bei Schwindel oder bei Tinnitus habe ich da eher gemischte Ergebnisse, aber es lohnt sich, das durchaus mal auszupacken, wenn man sonst anderweitig nicht vorangekommen ist.
Ja.
Wo wir bei dem Thema waren, also einer der Gründe, warum auch dieses superficiale Kopfschwartensystem interessant ist, ist, weil es halt eben auch verbunden ist mit der oberflächlichen Temporalfaszie und auch mit diesem Auriculus, mit diesem Ohrenmuskel. Und daher kommt halt eben dieser Zusammenhang unter anderem vom propriozeptiven Nackenfeld, der kurzen Nackenmuskulatur und dem Zusammenhang mit Schwindel vielleicht oder mit Ohrsymptomen, Ohrgeräusche oder halt eben auch sowas wie Nystagmus. Sieht man ja manchmal auch, idiosympathischer Nystagmus, dass die Augen die ganze Zeit hin und her wandern. Schweres Feld, ne? Muss definitiv neurologisch abgeklärt werden. So, ein paar Patienten hatte ich, die so Nackenbehandlung, wo das dann echt besser war, das Thema. So, aber auch einige, wo ich mich dran erinnere, wo ich dann geguckt habe, okay, finde was, manchmal kann man das temporär beeinflussen. Einige Fälle hatte ich aber auch, wo das halt leider keinen guten Einfluss drauf hatte. Aber wegen dieser ganzen Geschichten, Kopfschmerzen, Schwindel, Augenproblematiken, Augenschmerzen gibt es ja auch beim Thema Kopfschmerz. So, da komme ich später nochmal drauf zu fassen. Wegen dieser ganzen Geschichten lohnt es sich definitiv, die Kopfschwarte, das superficiale, fasziale, muskulo-aponeurotische System im Gesichtsbereich, Kopfbereich, Nackenbereich zu behandeln.
Ja, mit Sicherheit auch, wenn es Einschränkungen mit der mimischen Muskulatur gibt. Es gibt ja zum Beispiel ein paar Infektionskrankheiten, wo die eine Gesichtshälfte, also du eine faciales Parese hast und die eine Gesichtshälfte hängt. Und wenn das über mehrere Tage, Wochen in diesem Zustand ist, dann hilft es mit Sicherheit manualtherapeutisch, das Ganze ein bisschen geschmeidig zu halten, sodass dann der Trainingseffekt und die Heilung, wenn sie denn kommen soll, ein bisschen unterstützt wird. Ich denke auch noch zusätzlich an verbessertes Hören, verbessertes Riechen und einfach ein entspannteres Sehen. Wir hatten schon ein paar Mal über den Zusammenhang von den Aufhängungen der Augäpfeln gesprochen, muskulär und auch faszial, gerade auch von hinten. Und ich habe durchaus in meiner Karriere schon mehrfach von Patientinnen und Patienten gehört. Ich hatte irgendwie das Gefühl, nach der Behandlung entspannter schauen zu können und auch ein bisschen leichter meinen Blick schärfen zu können und sowas. Und ich gehe davon aus, das ist jetzt erstmal nur eine These, das kann ich nicht beweisen, aber dass da auch eine Behandlung der Gesichtsfaszienzüge einen Beitrag zu leisten kann.
Ja. Yeah. Durchaus denkbar.
Right, soweit zum Prep-Saal.
Soweit zum Prep-Saal. Starkes Ding.
Ich habe im Rahmen meiner Bachelor-Thesis mich mit neurolymphatischen Reflexpunkten nach Dr. Frank Chapman beschäftigt und habe das im Kontext von Asthma-Behandlungen mir angeschaut. Ein Punkt, der dort verortet ist, der sitzt, beziehungsweise ich ruder noch mal ganz kurz zurück, neurolymphatische Reflexpunkte. Es gab einen Schüler Stills, Dr. Frank Chapman, der gesagt hat, ähnlich wie andere topografische Bereiche gibt es organspezifische Punkte, die an der Oberfläche der Haut neuromuskulär, lymphatisch mit bestimmten inneren Organen in Verbindung stehen. Und hat eine topografienmenschliche Karte aufgemalt und hat anhand dieser Punkte zum einen diagnostisch, aber auch zum anderen therapeutisch versucht, diese lymphatischen Punkte zu behandeln. Sprich, er hat beschrieben, dass man dort lymphatisch so erbsengroße Verquellung unter der Haut finden kann, die man durch Druckinhibition und leichtes Reiben auflösen kann, was einen regulierenden Effekt auf das Empfängerorgan und auf die Strukturen nehmen soll. In meiner Pilotstudie hatte ich temporär einen besseren Peakflow durch die Behandlung dieser Punkte. Ob es jetzt allein nur an diesen neurolymphatischen Reflexpunkten oder an sonstigen Themen ist, das haben wir dahingestellt. Also eine hieb- und stichfeste Studie war auch das leider nicht. Auf jeden Fall gibt es einen Punkt, der sitzt hinter dem Ohr, hinter dem Kiefergelenk, ungefähr auf Austrittshöhe des Nervus vagus. Wenn man sich unterhalb des Mastoids, also dieses Knochenvorsprungs hinterhalb des Ohrs, circa 2 Finger breit nach unten bewegt und an Sternokleidung Mastoideus so ein bisschen vorbei in die Tiefe geht in Richtung Atlas, gibt es auf jeden Fall häufig Druckdolenzen und schmerzhafte Bereiche. Und ich habe ein Lehrbuch über diese Reflexpunkte durchgearbeitet in Vorbereitung auf diese Studie, und im Vorwort stand: Wenn du nichts mit diesen Punkten machst, merke dir einfach diese Stelle. Schrieb der Autor in Ich-Form: Ich habe festgestellt, immer wenn ich diesen Bereich trainiere und bearbeite und hier die Flüssigkeitsansammlung raushole, ist die Rotation des Kopfes und die Funktion vom Nervus vagus bedeutend verbessert. Und ja, das wollte ich hier mal im Kontext der Gesichtsbehandlung nochmal zum Besten geben. Jetzt muss ich fairer...
Wer braucht da schon eine Studie, wenn genau. Chapman sagt, so, das ist bedeutend so verbessert.
Und ob das jetzt wirklich nur anhand der Lymphe einhergeht oder ob das vielleicht auch zum Beispiel jetzt aus dem FDM ein hernierter Trägerpunkt sein kann oder ob es einfach ein muskulärer Trägerpunkt ist oder das ist bis dato noch nicht kolportiert. Auf jeden Fall lohnt es sich anhand des Atlas und von da aus auch unter dem Ohr, so ein bisschen unter dem Kiefergelenk entlang zu gehen und in der Tiefe mit allermöglichster Sensibilität, weil das ist wirklich ein schmerzhafter und sensibler Bereich bei uns allen, diesen Bereich ein bisschen zu regulieren, um allgemein Spannung vom Gesichtsfeld und die Rotationsfähigkeit des oberen Kopfes wiederherzustellen, was ich immer regelmäßig in meiner Behandlung auch mit einfließen lasse.
Sehr schön. Was man auch nicht unterschätzen sollte, ist die Augenhöhle und die Augen, und dazu gehöre ich die Augenmuskeln. Mhm. Denn auch das sind Augen, auch das sind Muskeln. Ja, wir müssen bei Muskeln nicht immer nur an Bizeps, Trizeps und Brust denken, sondern halt auch an die Augenbewegung so. Und auch das kann Schmerzen auslösen und auch das können wir triggern, beziehungsweise wir können mit unseren Fingern darauf Einfluss nehmen. Die Augenmuskeln, die einmal die Augen nach oben, nach unten, zur Mitte, zur Seite ziehen, und auch so schräge Muskeln haben wir noch zwei in jedem Auge. Da kriegt man manchmal einen Zugang, wenn man die Finger reinbohrt, das könnt ihr, wenn ihr ja zuhört, jetzt ja auch mal machen, zwischen der Augenhöhle, also zwischen den Knochen an der Stirn zum Beispiel und den Augapfel, da so reindrückt. Ja.
Lid am besten vorher
zugegebenermaßen schließen. Lid am besten vorher schließen, genau, ja, und die Fingernägel schön kurz halten, Augen am besten, Finger am besten auch ein bisschen gesäubert haben, nicht irgendwie zu schmutzig gerade aus dem Garten oder aus dem Prepsal kommen. Und da, wenn man dort reingeht, dann kann man manchmal diese Muskeln wahrnehmen. Das ist sehr diffizil. Meistens nehme ich die jetzt auch gar nicht unbedingt wahr. Ob man richtig ist und ob man damit einen bekannten Schmerz triggert, das wird man dann sehen, wenn ein Patient einem das schildert. Oh ja, das zieht mir jetzt, weil die ziehen durchaus auch mal in die Stirn rein, hinters Auge, in die Schläfenbereich, manche auch irgendwie so Richtung Nase oder so in die Nebenhöhlen mit rein. Gewisse Kopfschmerzen, und da habe ich auch mehrere Fälle mit Migräne, kann man damit auslösen. So. Und kann man dann eben auch behandeln, indem man da reindrückt. Das muss ja nicht wie verrückt sein, da muss man sich mit dem Patienten gut absprechen. Mhm. Zu doll, zu wenig, darf ich mehr, darf ich weniger, ist das so okay? Ja. Und man kann es auch MET-mäßig, Muskelenergietechnik-mäßig, auch dann auch mit Augenbewegung vielleicht kombinieren. Dass ich da, wo ich die Finger drauf habe, dann den quasi anspannen lasse oder halt auch eben dehne. Wenn ich jetzt den obersten nehme, den Rectus, Rectus nach oben, Pulli, ungefähr. Ja. Ja, genau. Wenn ich den nach unten, dann nach unten schauen lasse, den Patient mit geschlossenen Augen, dann wird der ja auf Dehnung gebracht zum Beispiel. Das kann ich halt damit nutzen. Und das mache ich dann immer so 2, 3, 4, 5 Mal und klappt durchaus mal ganz gut. Eine dieser Stellen, und das ist ja auch unser Handwerk als Osteopathinnen und Osteopathen, an Sachen ranzugehen, die andere nicht machen. Mhm. Ja, wer geht schon an das Foramen Obturatum? Wer geht schon manuell an den Beckenboden? Wer geht schon gerne in die Achselhöhle, so ungefähr? Ja? Und das ist auch ein Gebiet, in dem wir arbeiten können, was wir nicht unterschätzen sollten.
Was, bin ich absolut bei dir, was ganz in der Nähe ist, was auch gut zu ertasten ist, sind die Austrittsstellen vom Nervus trigeminus, vom fünften Hirnnerv, die stark mit Schmerzen im Gesichtsbereich einhergehen können. Und wenn man dann von der oberen Augenhöhle entlang der Augenbrauen tastet, findet man häufig knöchern so eine kleine Einkerbung, wo der Ophthalmikusnerv dann austritt. Und ähnlich wie ein Zylinder ist da meiner Meinung nach auch einfach die Verschieblichkeit der Nervenstruktur durch diese knöcherne Austrittsstelle wichtig und wegweisend dafür, dass das Ganze harmonisch und schmerzfrei funktionieren kann. Und somit gehe ich dann ganz gerne auch auf diesen Bereich und mache sanft wie so eine leichte Friktion, um quasi das Kabel immer wieder ein bisschen zu ziehen, loszulassen, damit quasi das Nervenkabel so ein bisschen flutschen kann in dieser Höhle und in diesem Loch. Und das Gleiche haben wir dann natürlich nochmal mit Maxillaris und Mandibularis auch. Da haben wir nochmal schöne Möglichkeiten, einen Einfluss auf Trigeminus zu nehmen. Und wie du schon sagtest, die Augenhöhlenmuskulatur, auch darüber kann man natürlich auch immer irgendwie versuchen, die Hirnnerven mit zu behandeln. Da hast du in der Augenhöhle, glaube ich, den Abduzens, den Oculomotorius als Hauptnerv und den Trochlearis. Also du hast schon über das Gesicht natürlich die Möglichkeit, auch verschiedene Hirnnervenareale zu behandeln. Ob das jetzt immer einen nachhaltigen Effekt auf die Funktionalität des Hirnnerven hat, das sei mal dahingestellt. Also wenn ich versuche, die Engstellen vom Ischiasnerv frei zu machen, was alles etwas größer, gröber und fester ist, dann kann ich vielleicht den mechanischen Einfluss von außen auf den Nerv reduzieren, aber ich werde wahrscheinlich den Nerv in sich nicht verändern, verbessern, stärken oder die Leitfähigkeit dadurch verbessern. Ich versuche nur den Einfluss von außen da ein bisschen wegzunehmen und die Versorgung des Nerven dadurch vielleicht ein bisschen zu verbessern. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig und skeptisch, dass wenn man versucht, das Gehirn zu behandeln, dass man einfach nur an die austretenden Nerven rangehen muss und dann hat man einen positiven Einfluss aufs Gehirn. Aber das ist ein großes neues Diskussionsfeld.
Auf jeden Fall. Was ich auch mal noch gerne betone, dass wir, auch wenn wir von Kranio überhaupt nichts halten sollten, wir den Schädel auch nicht als knöcherne Kapsel betrachten sollten oder als völlig festes Konstrukt. Ja, so ist die Wahrheit, dass die Schädelnähte verknöchern irgendwann, dass die halt komplett zusammen sind. Es gibt vermutlich da aber auch Bindegewebe drin, es gibt da Nerven, die da irgendwie so drin sitzen. Was aber auch in der Neurochirurgie beziehungsweise auch in der Orthodontie oder in der Gesichtschirurgie auch ein Faktum ist, dass der Schädel eine gewisse Elastizität hat und sich halt auch Kräften anpasst. Ja, wir können relativ einfach messen, wenn wir atmen, dass sich der Schädel dabei bewegt. Ja, oder auch die arterielle Pulsation ist am Schädel zu messen. Zu messen ist auch der dritte Rhythmus. Zumindest gab es jetzt ein, zwei Studien, die das gemacht haben. Oder ein anderer Rhythmus noch, ne? Aber davon unabhängig ist der Schädel wirklich elastisch. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, da ist was drinne, da kann sich was bewegen. So, und diese Elastizität ist notwendig, damit alles, was im Schädel abläuft, funktioniert. Und da wäre vielleicht so ein bisschen Frage an dich, wie stehst du zu Thrust-Techniken am Schädel? Also können wir Suturen thrusten? Können wir das Sphenoid, wenn wir die Geduld verlieren bei der SSB-Rotation oder so, können wir das ein Lateral-Shift wegthrusten, indem wir da so irgendwie mit dem Pisiforme raufgehen, in Seitlage zum Beispiel?
Sagen wir mal so, ich habe es schon mehrfach getan. Und das ist meistens immer mit viel Aufklärung im Vorfeld einhergehend, weil sonst wird's häufig unseriös. Aber ich habe da noch keine richtige Meinung zu. Wo ich eine Meinung zu habe, ist das Thrusten des Kiefergelenks, was ich zum Beispiel hin und wieder mal mache, was dann auch wirklich hörbar klickt. Oder ich komme gleich noch auf die Nase. Auch da kann man ein paar Techniken machen, was zum Klicken führt. Ob ich jetzt über den Seitenarm das Sphenoid entlang bis zum anderen Seitenarm des Sphenoids, also andere Schädelseite, beeinflussen kann, sei mal dahingestellt. Ich will es nicht ausschließen. Why not? Ähnlich wie, also am Ende, wenn wir uns jetzt vorstellen, der Schädel ist ein aus mehreren Knochen bestehendes Konstrukt, ähnlich wie, also vergleichbar ja dann demnach wie das Schienbein oder das Wadenbein, da nehmen wir ja mit Toggle-Techniken oder mit intraossean Thrust oder sowas, nehmen wir ja für uns auch ein, dass wir einen Einfluss haben können. Warum nicht dann da auch? Ob ich das jetzt den ganzen Tag mache, das sei mal dahingestellt. Aber es gab schon mal Phasen, wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt versuchst du mal hier einmal was aufzulösen, in Anführungszeichen aufzubrechen, und da habe ich einen Thrust gemacht, aber ist mit Vorsicht zu genießen. Was ist deine Erfahrung?
Genau, ich habe es eine Zeit lang auch so probiert, und ich kenne auch Kolleginnen, die sagen, ich habe da ein Klicken, ein Knacken gehört, was jetzt nicht aus der HWS kam oder irgendwas, sondern aus den Suturen, dass die sich halt wieder organisiert haben oder so. Wäre denkbar, es kann ja auch anderes knacken als jetzt so dieses Kavitationsphänomen aus den Gelenken, so von dem wir ausgehen, dass es halt so funktioniert. Ist denkbar. Ich selber habe es jetzt noch nicht evidentermaßen wahrgenommen. Was ich schon auch aber mache, ist halt eine Beeinflussung des Kopfes mit Techniken, die von außen ein bisschen ähnlich aussehen wie Kraniotechniken, die aber einfach mit deutlich mehr Druck sind. Also häufig auch im angenehmen Bereich, jetzt nicht irgendwie 10 Gramm, 20 Gramm, 30 Gramm, sondern was weiß ich, 500 Gramm, 3 Kilo oder so vielleicht, ja, wo halt mit Druck gearbeitet wird. Und das zum Beispiel gibt es auch in anderen Herangehensweisen. Also in der Physiotherapie gibt es so eine Strömung, die auch eher so aus der Evidenzecke kommt, also tendenziell mehr Evidenz angehaucht ist als wir in der Osteopathie, die halt da auch mit Drücken arbeitet. Dass man einfach schaut, okay, ich bewege jetzt die Maxilla zum Beispiel, den Oberkiefer, und drücke den in eine bestimmte Richtung. Gucke, ist das angenehm, ist es nicht angenehm, merke ich eine Elastizität oder nicht. Also da kann man durchaus auch dran arbeiten und schauen, ob man damit halt Erfolge hat bei Symptomen im Kopfbereich.
Yes, ich bin eher bei den Suturen Fan davon, die einzelnen Suturen voneinander zu lösen, also da Platz zu schaffen. Es ist ja eigentlich immer ein Spiel aus, gebe ich jetzt Kompression rein, dann ist ein Thrust angebracht, oder versuche ich Weite zu schaffen, versuche ich dem Schädel mehr Expansionsmöglichkeit zu geben. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, wenn du auf der einen Seite einen Thrust gibst, dann öffnest du auf der Gegenseite. Da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob das bis dahin sogar durchgeht. Aber
der V-Spread.
Ja, quasi. Genau, der V-Spread als Impuls. Habe ich neulich nochmal in Bezug auf eine unserer Hasstechniken folgende Nachricht bekommen, dass jemand sagte, ich bin ganz baff, ich habe im V-Spread jemandem helfen können und ich habe es vorher auch nicht geglaubt. Also
ja.
Alles mal ausprobieren und die eigene Meinung bilden ist immer wichtig. Auf jeden Fall, du behandelst ja auch Säuglinge und Kinder, da ist das ganze Game ja auch nochmal etwas
anderes besser Spiel,
zu
genau,
beeinflussen, sagen, Spiel, ja. Beziehungsweise da sollte man mit Thrust-Techniken im Kopf sich eher zurückhalten.
Oh Gott.
Mit Zugtechniken an der Fontanelle und so. Das ist ja aber ein ganz anderes Game, darüber sprechen wir jetzt hier gar nicht.
Ja, genau, ja. Aber auch, um das vielleicht mal so ganz kurz anzusprechen, halt, ja, ganz anderes Spiel, anderes Kartenspiel, könnte man sagen. Und das war für mich nochmal wieder ein erneuter Einstieg ins Thema Kranio, auch dann wiederum tatsächlich mit Sutherland-Techniken. Der Babyschädel, ja, und Plagiozephalie, einen schiefen Kopf, das sehe ich, ich will nicht sagen täglich, aber sehe ich sehr regelmäßig, also mehrfach die Woche auf jeden Fall. Und auch da, neben den Sutherland-Techniken, lohnt es sich manchmal auch noch mit anderen Techniken, halt sehr sanft, sehr vorsichtig, sehr entspannt, für die Kinder häufig okay. Die jammern ja durchaus auch bei einer Sutherland-Technik irgendwann mal zwischendurch, da ranzugehen auf jeden Fall. Ja, weil die Wachstumskräfte sind super wichtig, die den Schädel dann später wieder gerade wachsen lassen und so weiter. Und da kann es wirklich sinnvoll sein, osteopathisch nachzuhelfen.
Ja. Ein weiterer Bereich, den ich jetzt gerade schon angeteasert habe, der auch selten richtig Aufmerksamkeit bekommt, ist die Nase. Als Verbindung zum Ethmoid und als zentrales Organ im Gesicht. Und wenn man sich so einen klassischen Schmerzpatienten vorstellt und sich das Gesicht visualisiert, sieht man häufig, dass die Stirn gerunzelt haben, die Augen leicht geschlossen haben und so ein bisschen die Wangen hochgezogen haben. Also quasi, als ob sich mitten im Gesicht alles zusammenzieht. Und ich habe bei vielen Migränepatienten, Kopfschmerzpatienten häufig ganz gute Erfahrungen gemacht, die einzelnen Strukturen, die ich an der Nase beeinflussen kann, einfach gegeneinander zu mobilisieren. Vor allen voran die frontonasale Sutur, also die Verbindung vom Stirnknochen zu den Ossa nasalia. Und da habe ich natürlich mit der Nase selber auch eine wunderbare einen wunderbaren Hebel, wo ich dran anhaken kann. Auch da kann ich versuchen, diese Strukturen auseinanderzubringen, eine Weite entstehen zu lassen. Ich kann aber auch Kompression reinbringen, wenn ich das Gefühl habe, da müsste jetzt mal irgendwie sich was bewegen oder da stuckt es so ein bisschen. Und es gibt tatsächlich auch einige Techniken, die du in den Nasenlöchern machen kannst, meistens nicht mit den Fingern. Ich habe mal ein Video gesehen, wie das, wie jemand auf Woma und das Septum in der Nase einen Einfluss genommen hat, indem er quasi den Blasebalg eines Blutdruckmessgeräts genommen hat, da eine Wasserbombe drauf geklebt hat, mit dieser Wasserbombe dann quasi in diese eine Seite der Nasenöffnung gegangen ist, ganz in die Tiefe, und dann mit einem kräftigen Druck auf die diesen Blasebalg, diesen Ballon aufgeblasen hat und von innen quasi wie eine Ballonkatheterdilatation quasi einen Druck, einen Thrust erzeugt hat, was in dem Video zumindest auch zu einem Knacken geführt hat. Ob das jetzt real ist oder fake ist, das sei mal hingestellt. Ich habe da auch keine Erfahrung mit und würde da jetzt auch erstmal vorsichtig mit umgehen. Ich gebe das jetzt hier nicht als Handlungsempfehlung raus, aber sowas gibt es halt. Und ich finde aber gerade auch Zygoma und dergleichen, die Nase hat schon auch viele Impacts von innen und von außen, der sie ausgesetzt ist. Und das hat auch einen Einfluss auf viele Bewegungsmöglichkeiten innerhalb des Gesichtes.
Auf jeden Fall. Diese Ballondilatation ist bei Kampfsportlern tatsächlich ganz beliebt, die halt häufig multiple Nasenfrakturen hatten oder so im kleineren Stil, um da halt mal wieder Bewegung reinzubringen und die Nasenatemwege freizumachen. Und mir fehlen auch da Erfahrungsberichte, ob das wirklich gut funktioniert. Bei nicht wenigen, gerade so im Leistungssportbereich, ist es auch manchmal notwendig, das richtig zu operieren. Weil durch die Nase atmen zu können, das ist halt echt richtig, richtig wichtig. Hatten wir in einer unserer Folgen zum Thema Atmung auch schon mal besprochen, dass das unheimlich wichtig ist.
Yes. Alright.
Soweit zum Thema Gesicht.
Also kein Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt bestimmt noch viel mehr, aber das sind jetzt erstmal so ein paar Dinge, die wir zum Besten gegeben haben, euch mitgeben. Wenn euch da noch eine wahnsinnige Technik einfällt oder euch noch was fehlt in dieser Reihe, schreibt uns gerne, dann berichten wir gerne darüber. Aber das soweit erstmal zum Thema Gesichtsbehandlung.
Alright. Dann bis gleich, zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken, und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniskus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniskus. Lemniskus mit C.
Zurück aus der Pause. Klaas und ich haben einen Kaffee getrunken und werden nach dieser Folge ins berufliche Leben wieder eintauchen. Ich werde heute investigativ in die Hamburger Messe gehen. Da gibt es das Therapiefestival von der Leipziger Messe ausgerichtet und in Hamburg einen Abzweig gegeben. Und da schaue ich mir mal an, was die Mitbewerber und die Konkurrenz und die Wirtschaft alles auf die Beine stellt. Und vielleicht habe ich dann auch den einen oder anderen von euch gesehen, der vielleicht auch da langen Strom hat. Das werde ich gleich veranstalten. Lieber Klaas, du hast auch immer viele andere Projekte auf der Pipeline und bist ja auch schon ganz aktiv, was das Geben von Fortbildung angeht. Wann kann man dich die nächsten Male buchen, erreichen, sehen, von dir lernen?
Die nächste Möglichkeit wäre der Dry Needling Kurs, der von der Osteopathie-Schule Nord in Deutschland angeboten wird. Da übernehme ich persönlich die Buchung nicht. Die ist 7. bis 8. Dezember, also nur noch ein paar Tage. Meines Wissens gibt es noch ein paar wenige Plätze, ist aber auch relativ limitiert, weil das halt eben eine angenehme, nette kleine Gruppe sein soll. Ansonsten nächste Möglichkeit, wir hatten ja heute das Thema FDM angesprochen und die Sachen, von denen ich heute gesprochen habe, wären auch Teil des Kurses. Den richte ich auch in der schönen Hamburger Stadt aus. Nächstes Jahr 9. bis 11. Januar, also Donnerstag bis Samstag. Ihr habt also auch noch 1, 2 oder 1,5 Tage Zeit, wieder nach Hause zu kommen oder Hamburg zu genießen. 3, 4 Plätze gibt es noch. Wer Interesse hat, darf sich auf meiner Website Osteopathiepraxis-Stade dort über das Anmeldeformular selber anmelden. Dennis meinte, vielleicht schaut da auch nochmal kurz rein.
Yes.
Trinken Kaffee.
Wenn es Kaffee gibt, bin ich wahrscheinlich
da. Etwas Unruhe. Genau. Und schaut vorbei. Ich habe auch eine Assistentin mit dabei. Auch das soll eine kleine Gruppe bleiben und mit angenehmer Arbeitsatmosphäre.
Alright. Klaas, wir haben Musik, die wir jede Woche bei unseren Doppelfolgen, wenn wir zu zweit sind, auf eine Playlist packen. Diese Playlist ist zu finden bei Spotify und heißt Musikantenknochen. Und da packe ich heute mal 2 Tracks drauf. Zum einen beginnt jetzt die Jahreszeit mit Husten, Schnupfen, Niesen, Heiserkeit und ich merke an meinen Terminbuchungen, dass doch jetzt erstmal wieder vermehrt ein paar Absagen reinflattern aufgrund von Erkältung und mir läuft der Rotz sonst wohin und ich bin am Husten und am Niesen. Und zum Thema Atemwegserkrankungen hat eine meiner Lieblings-Reggae-Bands The Agrolites einen Song gemacht, der heißt zugegebenermaßen Black Lung, aber der beginnt auch mit einem Cough, also mit einem Husten. Und um den Atemwegserkrankungen dieser Tage einen Song zu widmen, packe ich das auf die Playlist. Und als...
Hast du den nicht schon
drauf? Habe ich den schon drauf, den Black Lung? Okay, dann muss ich nochmal verifizieren, sonst gibt es noch einen anderen davon. Aber ein Song, den ich hoffentlich nicht schon drauf getan habe, aber ein All-Time-Favorite-Brett ist, was ich jetzt mal wieder hervorgekramt habe. Die Hip-Hop-Veteranen, die Fugees, waren in Hamburg und haben letzte Woche ein Konzert in der Barclaycard Arena gegeben. Ein Trio. Pras war wohl nicht dabei. Ich glaube, die sind auch ein bisschen zerstritten, aber ich habe mir von meinen Patientinnen sagen lassen, es war cool, die alten Veteranen zu sehen. Wyclef Jean ist wohl ein ziemlicher Macher an der Gitarre und hat ein paar krasse Soli gezockt mit der Zunge und über Kopf und sonst wie. Allerdings war der Sound nicht so geil. Dennoch packe ich das Brett Fujila auf unsere Playlist und verabschiede mich insofern damit aus unserer musikalischen Ecke für heute. Was hast du?
Ich habe einen klassischen Song von dem Vitamin String Quartett, also offensichtlich vier Streichmusikalistinnen. Habe ich während der Halloween-Zeit so eine Playlist gehört mit klassischer Musik, die richtig geil war. Und da waren die mit dabei. Und die haben einen Coversong, Cheap Thrills, irgendwie so ein Radiosong. Ich weiß nicht genau, von wem der im Original ist. Der ist auf jeden Fall gecovert. Und das finde ich manchmal ziemlich cool, Populärmusik, Popmusik von klassischen Instrumenten covern zu lassen. Der haut auf jeden Fall sehr schön rein, das Song. Und dann freue ich mich, dass Neil Young zurück auf Spotify ist. Der ein oder andere wird es wissen, der hatte sich damals aus Protest von Spotify zurückgezogen, weil angeblich bei Joe Rogan Wissenschaftler Falschinformationen verbreitet haben sollten. Hat sich im Nachhinein natürlich wiederum als falsch herausgestellt. Und Joe Rogan hat auf jeden Fall den längeren Hebel gehabt, wenn es um das Thema Spotify geht. Der meistbezahlte Podcaster, Millionen, mittlerweile glaube ich fast eine Milliarde alleine von Spotify bekommen dafür. Und von Neil Young, der als Musiker richtig cool ist, packe ich den Song Ohio rauf.
Alles klar. Gut, lieber Klaas.
Soweit dazu. Ach ja, Kette. Ein Kettchen für Dennis.
Oh, leg mich an die Kette, Baby.
Ich würde mir bei dem Thema Kette so ein Roulette wünschen. Und dann Knie.
Katsching.
Und pass auf, Glücksrad, andere Richtung, Schulterblatt.
Okay, Knie, Schulterblatt. Da fällt mir jetzt ein Fall ein, den ich dieser Tage tatsächlich behandelt habe. Eine ältere Frau, die an Stöcken geht, wie heißen die, Nordic Walking Stöcke, so ein bisschen als Support, weil sie doppelseitige Fußhebeparese hat und darüber ein relativ beschissenes Gangbild sich erwirtschaftet hat und hat außerdem im rechten Knie Kontrakturen, sprich das rechte Knie geht nicht mehr ganz in die Streckung. Das hat einen großen Bewegungsapparats mechanischen Einfluss auf den gesamten Körper natürlich. Sprich, wenn sie geht, kippt ihr Becken auch immer an der Seite nach unten, weil sie einfach eine funktionelle Beinlängendifferenz in diesem Fall hat und das nicht anderweitig kompensiert durch irgendwelche Schuheinlagen oder Plateauschuhe oder wie auch immer. So, dadurch kippt das Becken immer in Lateralflexion, kippt also seitlich runter. Du hast dadurch einen Zug auf der, sagen wir mal, das rechte Becken kippt runter. Du hast einen Zug entlang der rechten Flanke bis nach oben. Und wir wollen uns natürlich immer mit den Augen zum Horizont orientieren und versuchen, oben den Kopf und die Schultern einigermaßen gerade zu halten, intuitiv. Und somit ist sie so ein bisschen wie so ein halber Flitzebogen unterwegs und hat die rechte Flanke geöffnet. Dadurch ziehen die Rippen weit nach unten und sie hat die rechten faszialen Züge sehr stark ausgeprägt. Und damit betroffen ist auch der Serratus anterior Muskel, der an den Rippen sitzt und dann unter dem Schulterblatt nach medial zieht zur medialen Kante des Schulterblattes. Und sie hat diesen berühmt-berüchtigten 1-Euro-Stück großen Schmerzpunkt zwischen Brustwirbelsäule und Schulterblatt. Und da gehe ich dann da stark von aus, dass das auch über diese Asymmetrie getrieben durch das Knie in Verbindung gebracht wird. Und das ist meine Kette für heute.
Anatomischer Possibilismus in Best.
So.
Das gibt es nur bei uns im Knochenschau-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Klingt super, ja. Auch Serratus anterior, wirklich wichtige Struktur bei Schmerzen, die sich da in dem Scapula-BWS-Bereich darstellen. Unterschätzte Struktur, wie Serratus anterior dazu behandeln, kann wirklich sehr wichtig sein.
Alright.
Gut gemacht,
Dennis. Dankeschön.
Folgt uns auf Instagram @knochenjob_podcast. Wir freuen uns immer über Bewertungen. Schaut in die Folgenbeschreibung rein. Dort gibt es immer schöne Informationen, Links und so weiter zu den Sachen, die wir hier in dem Podcast besprechen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode.
Alright, klasse. Sayonara.